Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer du überhaupt bist?
Sehr gerne. Also ich bin der Mohammed. Ich bin 27 Jahre alt geworden vor 3 Wochen. Und ja, ich komme aus Wuppertal.
Alles Gute nachträglich.
Dankeschön.
So, und du bist hier, um deine Geschichte zu erzählen. Du bist vor 5 Jahren aus Syrien geflüchtet. Wie hat das denn damals angefangen? Also wie, natürlich ist die Situation ja allgemein nicht so gut und auch für längere Zeit nicht so gut, dass man sich entscheidet zu flüchten. Aber wann ist dieser Punkt, wo du echt gesagt hast, jetzt muss ich hier weg?
Der Plan war eigentlich seit Anfang 2015, als noch der Krieg angefangen hat. Und ich wollte halt die ganze Zeit nicht, aber nachdem wir erfahren haben, dass mein Schwager gestorben ist, habe ich gesagt, so jetzt reicht mir es aber. Und haben wir halt geplant. Was heißt geplant? Also innerhalb von einer Woche haben wir geplant und dann sind wir auch losgegangen.
Wer ist wir?
Mein Vater und ich.
Und wie viel Familie hast du noch?
Also meine Mutter und meine kleine Schwester sind die Einzigen, die eventuell noch in Syrien sind. Mhm. Meine große Schwester ist schon in Deutschland und mein Bruder ist schon in Niederlande.
Wie sind die denn jetzt nachgekommen? Mussten
genauso
die den gleichen Weg gehen wie
also,
du?
Also, genau.
Das ist ja furchtbar, dass wenn dann ja, schon mal jemand hier ist, dass man den dann nicht wirklich nachholen kann auf einem Weg, dass sie das nicht das Gleiche durchmachen müssen wie du.
Ja, das stimmt eigentlich. Und das Gute bei mir war, wir waren ja zu zweit, also mein Vater und ich. Mein Bruder war alleine und meine Schwester war auch alleine. Und für meine Schwester war am schlimmsten.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja, allein diesen Weg zu gehen.
Genau.
Wie organisiert man das denn dann? Also, und wie packt man denn für so eine Flucht? Also, wie seid ihr da losgegangen?
Also, ich habe mit einer Gruppe auf Facebook geschrieben, die auch eventuell nach Europa kommen wollten. Die haben sich alle in der Türkei getroffen und von da aus sind wir halt alle zusammen losgegangen.
Und das organisiert sich wirklich auf Facebook? Also, ja, das ist.
Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die gar nicht organisieren, die laufen einfach los, so wie meine Schwester zum Beispiel. Die ist erstmal in der Türkei angekommen und da hat sie halt jemanden gesucht auf Facebook oder im Internet, der ihr helfen kann.
Mhm. Und dann habt ihr das in dieser Gruppe organisiert und wie war denn dann der Weg für euch? Wo seid ihr lang? Wie lange hat das gedauert?
Für uns hat 13 Tage gedauert, bis wir wirklich losgegangen sind, weil alle Schlepper uns verarscht haben. Es gibt ja auch eigentlich keinen Schlepper, der ein bisschen ehrlich ist, sonst hätte er dann das nicht gemacht. Mhm. Ja, nach 13 Tagen haben wir aber halt jemanden gefunden, der uns mit dem Schlauchboot von Türkei nach Griechenland fahren wollte. Und ja, dann hat halt an dem Tag auch geklappt.
Und wie lief das dann genau da ab? Also hat der dich einfach...
Die haben uns mit dem Auto vom Hotel abgeholt, also in der Türkei. Wir sind dann auch 3 Stunden lang, glaube ich, zum Strand gefahren. Wo das war, frag mich nicht. Genau, ich habe ihn aber auch vorher gefragt, wie viele Leute wir im Boot sind, weil ich habe ja auch vorher ganz viele Geschichten auch auf Facebook gehört, dass die Leute 90 Leute in einem Schlauchboot waren und davor hatte ich halt Angst und dann habe ich ihn gefragt und dann sagte er, ihr seid 32 Leute.
Wie groß ist das Schlauchboot oder war das Schlauchboot?
6 Meter Schlauchboot.
32 Leute ist trotzdem schon eine Menge, auch wenn es halt nicht so viel ist
genau,
wie jetzt sonst.
Also
aber es ist schon,
sind ja eigentlich nicht so viele. Meine Freunde, die vor mir schon losgegangen sind und die mir erzählt haben, dass sie zu 60 oder zu, ne? Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, da sind doch nicht viele.
Ja.
Ja, am Strand sind wir dann halt angekommen und dann habe ich da auch echt mehr als 100 Leute gesehen. Also das waren mehr als 30 Leute. Und 3 Schlauchboote. Und dann habe ich ihn gefragt, das sind aber mehr als 32, dann sagte er, ja, ihr seid zu 60. Und dann habe ich gesagt, ich will aber nicht mitfahren. Das sind ja 6 Meter Schlauchboot und 60 Leute, das ist eine Strafe, also, ne? Und dann sagte er, nee, du fährst jetzt mit oder du stirbst hier, sagte er zu mir.
Und was geht einem da so durch den Kopf?
Ach,
so
einer keine Ahnung. Also für mich war ja auch klar, wenn ich jetzt mit den 60 Leute jetzt losfahre, dann werde ich im Meer sterben. Und wenn nicht, dann werde ich da am Strand. Er würde mich töten. Und dann habe ich gesagt, ich probiere mein Glück. Vielleicht klappt es ja. Und ja,
sind also auch Glück Gott sei hast Dank. Gemacht, ne?
Ich durfte nur halt nicht meinen Rucksack mitnehmen, weil da so viele Leute waren.
Was? Ja, die Anführungszeichen, ja stimmt, dann so ein Rucksack macht dann jetzt, blöd gesagt, auch nicht mehr so einen riesen Unterschied.
Viel.
Ne? Wenn's
also
halt
ich
60
hatte ja
Leute
nur
sind.
Ein paar Klamotten, ne, damit ich auch was zum Wechsel habe auf dem Weg, aber dann habe ich doch nicht mitgenommen. Ich habe nur mein Handy und mein Powerbank auch mitgenommen.
Also von der Türkei los, komplett ohne alles. Ist ja auch furchtbar. Und wie war das denn dann auf diesem Boot? Also klar, man sieht immer die Bilder, wie halt die Leute auf dem Schlauchboot sind, aber wenn man da wirklich drauf ist.
Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen. Die ersten 30 Minuten hat uns ein Typ gefahren, der uns verarscht hat und gesagt, dass er beruflich macht. Aber wir haben danach festgestellt, dass er kein Geld dabei hatte und er hat nichts bezahlt. Und deswegen durfte er uns fahren, obwohl er das nicht kann. Mhm. Dann hat sich ein Typ gemeldet, der das Boot fahren kann. Und dann sind wir losgefahren, aber ich war wirklich fast 3 Stunden ohnmächtig die ganze Zeit, weil ich so total Angst hatte. Also wir sind um 3 Uhr nachts auch losgefahren. Und außerdem, dass der Typ uns gesagt hat, das dauert 45 Minuten, aber es hat wirklich 3,5 Stunden gedauert.
Du hast gerade vom Geld gesprochen. Wie teuer ist denn sowas?
Wir haben für eine Person $1.050 bezahlt. Also das
Krass.
sind ungefähr 900 Euro oder sowas.
Für einen winzigen Platz auf einem kleinen Schlauchboot, ne?
Und man wusste ja nicht, ob man da wirklich ankommt oder nicht. Also, und das war der Schlipper auch scheißegal. Es gibt ja
Ja,
Leute,
gut,
die
ne?
1.300 Dollar bezahlt haben und bei denen hat es halt nicht geklappt.
Wahnsinn. Wie war das denn dann? Also, du hast ja deine, ich sage es mal blöd, halbe Familie zurückgelassen. Du bist ja nur mit deinem Vater hingegangen. Hattet ihr dazwischendurch wenigstens die Möglichkeit, Kontakt zu halten?
Ja, aber auch nicht jeden Tag. Also jetzt zum Beispiel, als wir losgefahren sind, habe ich meine Mutter angerufen und ich habe es ihr gesagt, wir fahren jetzt los, wir wissen nicht, wann wir kommen, wir wissen nicht, ob wir ankommen. Ich werde mich melden halt, wenn wir ankommen. Und als wir da angekommen sind, habe ich die dann halt angerufen und gesagt, wir sind schon in Griechenland.
Was ist ja auch furchtbar für deine Mutter, dann zu wissen, die sind jetzt auf dem Weg und wenn ich
Ja,
nichts höre, dann sind
also
die
die
halt
tat mir
tot,
auch echt
ne?
leid. Sie hat jetzt meinen Vater und mich mitgemacht. Sie hat wegen meinem Bruder auch mitgemacht. Das Gleiche war bei ihm mit meiner Schwester. Meine Schwester ist 3 Tage im Wald in Griechenland geblieben. Wir wussten auch nichts über sie, 3 Tage lang. Und das war echt schon hart. Also.
Ja, vor allem hast du es dann auch mal aus der anderen Perspektive mitbekommen, dass man halt eben nicht weiß, wie es der Familie geht, die gerade
Genau,
unterwegs ist. Ne? Das ist ja auch mal dann was ganz anderes, dass du dann auch weißt, wie sich deine Geschwister und deine Mutter auch zu Hause gefühlt haben.
ja, also für meine Schwester, für meine Mutter war schon echt hart.
Gibt es denn irgendwelche Pläne, die jetzt noch nachzuholen? Weil sie ist ja immer noch mit deiner kleinen Schwester in
Ja,
Syrien.
genau. Der Plan ist eigentlich, dass sie jetzt kommen, aber wegen Corona ist es jetzt alles stehen geblieben. Die müssen ja eigentlich noch ein Interview bei der Botschaft in Libanon machen, damit ihr dann halt hierhin kommen können. Und das ist jetzt schwer wegen Corona.
Du bist dann in Griechenland angekommen, hast zuerst deine Mutter angerufen und wie ging es denn dann da weiter?
Also wir mussten in jedem Land, wo wir da ankommen, zur Polizei gehen und sagen, wir sind gerade angekommen, wir kommen aus Syrien, wir wollen nach Europa, nach Deutschland oder was weiß ich. Und dann kriegt man da so eine Bescheinigung, dass man nicht mehr illegal in dem Land ist. Also was heißt nicht mehr illegal, ne? Also dass die Polizei Bescheid wissen, dass wir noch in dem Land sind, damit wir auch uns bewegen können. Ja, da waren wir bei der Polizei und am nächsten Tag durften wir halt raus. Eigentlich mussten wir 7, 8 Tage, was heißt mussten wir? Alle Leute, die vor uns gelaufen sind, sind auch 7, 8 Tage da im Gefängnis geblieben, bis sie die Bescheinigung bekommen haben. Wir haben die Bescheinigung komischerweise am nächsten Tag bekommen und wir durften direkt los. Und danach haben wir festgestellt, dass sie alle unser Handy geklaut haben in Griechenland, also die Polizei.
Dann wollten die euch praktisch nur loswerden, damit
Genau,
ihr dann halt dem
genau.
nicht auf die Schliche
Ja,
kommt.
und wir haben unsere Sachen nicht zurückbekommen. Wir haben die erst bekommen, als wir da auf dem Schiff gewartet haben. Wir wussten gar nicht, ob wir unsere Handys noch in dem Rucksäcke sind oder sowas. Und da sind die weggegangen. Wir haben die Rucksäcke aufgemacht. Wir haben kein einziges Handy gefunden.
Ja, und vor allem ist es ja bei so einem Weg furchtbar, dass man halt eben, das Handy ist ja die einzige
Das ist das
Kontaktmöglichkeit zu der
Wichtigste war auf
Familie.
dem Weg. Navi
Ja.
erstmal und auch noch die Familie. Wir mussten ja auch ab und zu Bescheid sagen, wo wir sind, wie es uns geht.
Ja.
Ja, und das war echt scheiße.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade von einem Schiff gesprochen. Wie ist es denn dann vom Gefängnis weitergegangen?
Wir sind da, ich glaube, wir waren auf der Insel Samos. Weiß nicht, ob die so heißt. Genau, und von da aus sind wir mit dem Schiff nach Athen gefahren.
Und wie ging es dann weiter von Athen aus?
Ja, von da aus haben wir dann halt angefangen, zu Fuß zu laufen.
Das kann man sich halt jetzt gar nicht vorstellen, wenn man das Glück hat, halt so privilegiert hier aufzuwachsen, dass man halt gerade mal zum Bäcker laufen muss oder sowas.
Ja.
Aber wenn man jetzt wirklich von Athen aus anfängt zu laufen bis nach Deutschland, das ist ja schon eine Ecke. Wo läuft man denn da lang? Was erlebt man denn dann alles auf dem
Also
Weg?
für mich war besser laufen als im Meer, ne? 7, 8 Tage zu bleiben. Ich kenne auch wirklich Leute, die 7, 8 Tage im Meer übers Meer gefahren sind, nach Italien oder sowas. Aber das wollte ich ja nicht. Genau, wir sind von Athen mit dem Auto bis zur Grenze mit Mazedonien gefahren und von da aus sind wir dann halt zu Fuß gelaufen. Von Mazedonien nach Serbien, von Serbien nach Ungarn, von Ungarn nach, nee, von Ungarn. In Ungarn mussten wir halt nicht zur Polizei, weil das war das einzige Land, wo, wenn die uns gesehen haben, die haben uns verhaftet und da muss man halt den Asylantrag stellen. Auch wenn du da nicht bleiben möchtest, du musst den Antrag da stellen. Aber wenn man den Antrag in Ungarn gestellt hätte, dann dürfte man in Deutschland nicht bleiben, weil Ungarn ist ja schon in Europa und das war das erste europäische Land, wo wir dann halt angekommen sind. Wir sind da im Wald 3 Tage geblieben in Ungarn, weil wir Angst vor der Polizei hatten. Die standen draußen und wir drin, aber die sind nicht reingekommen, weil die nicht wussten, wie viele wir waren. Und wir sind auch nicht rausgegangen, weil wir so Angst hatten. Also, ne? Am 3. Tag haben die dann halt so eine riesen Hunde gebracht, weil die eigentlich auch keinen Bock mehr hatten. Die wollten einfach nur rein. Mein Vater war am Schlafen und dann habe ich ihn geweckt und dann habe ich gesagt, die haben Hunde. Ich gehe raus und ergebe ich mich. Also jetzt ergeben klingt irgendwie, als hätte ich irgendwas gemacht, ne?
Ja.
Also ich war zwar illegal, aber auch nicht...
Du hast ja nichts verbrochen, weshalb du eben von der Polizei gesucht wirst. Aber du hast dann gesagt, okay, ich nehme das Risiko auf mich, dass ich in Ungarn bleiben muss.
Ich gehe raus. Ich habe es gesagt und dann... ein Typ, der mit uns auch die ganze Zeit unterwegs war, hat ja dann mir gesagt, du hast 2, 3 Tage ausgehalten, ich lasse dich jetzt nicht raus. Wir werden einen Weg finden und dann haben wir doch einen Weg gefunden.
Zu wie vielen wart ihr denn da unterwegs?
Also von Griechenland, ab Griechenland nach Mazedonien waren wir, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber wir waren mehr als 1000 Leute.
Krass.
Also die kommen jetzt nicht alle aus Syrien, aber da waren ganz, ganz viele Leute. Und 5 Leute... haben wir es geschafft, vom Wald rauszugehen. Nur 5 Leute und der Rest ist da drin geblieben. Und ich weiß auch wirklich bis heute nicht, was mit denen passiert ist.
Also sind die entweder zum Teil gestorben oder die sind
verhaftet worden? Da geblieben oder vielleicht haben sie es auch geschafft, ein paar. Oh, ich weiß aber auch echt nichts.
Hattest du denn öfter dieses Gefühl, was du in Ungarn hattest, ich ergebe mich, also dass du es auch bereut hast, losgegangen zu sein auf dem Weg?
Nee, ich habe in der Türkei es bereut. Ja, wegen Meer und Schlauchboot und ich wusste gar nicht, wenn ich jetzt sterbe, was macht meine Mutter, wie wird meine Mutter erfahren? Und da habe ich es halt bereut. Aber dann auch nur für 30, 40 Minuten oder beziehungsweise 4 Stunden vielleicht. Aber nachdem wir da angekommen sind, habe ich gesagt, gut, wir haben es jetzt geschafft, wir schaffen auch den Rest der Weg.
Und dann hattest du aber auch gar keinen Moment mehr, wo du gesagt hast, es war ein Fehler, sondern du warst einfach froh, dass du immer ein Stück weiter gekommen bist.
Also wir haben uns schon bewusst gemacht, dass der Weg schwer wird und nicht so einfach.
Man weiß zwar, klar wird das jetzt schwer, aber was genau da auf einen zukommt, das kann man sich ja eben nicht immer vorstellen. Ja, ne? Ja. Okay, dann wart ihr in Ungarn. Du hast gerade gesagt, ihr habt es irgendwie doch noch geschafft, ohne von der Polizei erwischt zu werden. Wie genau lief das ab?
Wir sind einfach durch den Wald gelaufen, dann haben wir einen Weg. Und das, die Menschen in Ungarn, die waren auch so ein bisschen ziemlich böse. Die haben so im Fernsehen auch da in Ungarn gesagt, wenn die irgendeinen Flüchtlings sehen, also wir haben es ja auch ausgesehen, ne? Wir sahen furchtbar aus, man hat es gesehen, dass wir irgendwie jetzt angekommen sind, dann müssen die Polizei anrufen und davor hatten wir auch noch Angst, dass die Leute uns noch sehen. Ja, dann haben wir doch jemanden gefunden, der uns nach Budapest fahren kann.
Mhm.
Und da sind wir halt, haben wir in einem Hotel geschlafen, aber irgendwie war der Hotel oder der Besitzer von dem Hotel ihm klar, dass wir Flüchtlinge sind und der war auch dagegen, also nicht gegen Flüchtlinge, aber gegen, dass die Leute die Polizei anrufen und sowas. Dann haben wir da, glaube ich, 4 Stunden geschlafen, bis wir ein Auto gefunden haben und der Typ, beziehungsweise der Fahrer, musste uns eigentlich nach Deutschland fahren, aber irgendwie nachts um 0 Uhr sind wir irgendwo ausgestiegen, wo er uns gesagt hat, ihr solltet hier aussteigen, ihr seid schon in Deutschland. Und ja, wir sind da ausgestiegen und dann sagte innerhalb von 5 Minuten, auch vielleicht wirklich weniger als 5 Minuten, sind ganz viele Polizeiautos gekommen. Und dann habe ich halt einen Polizist gefragt, sind wir in Deutschland? Und dann sagt der Polizist, nein, ihr seid in Österreich.
Krass, also auf so einem Weg dann auch noch verarscht zu werden. Ja, also das
war echt schon hart. Und da haben wir, also wir hatten jetzt zwar nicht die große Angst, dass wir auch jetzt da bleiben müssen, weil wir wussten, dass in Österreich nicht so wie in Ungarn ist, halt Europa, ne? Aber dann wurden wir ins Gefängnis gebracht. Die haben uns alles weggenommen. 5 Tage waren wir im Gefängnis.
Und ihr hattet ja schon kaum noch was, ne? Also es war ja, ihr wurdet ja mehrmals ausgeraubt und da wird ja immer weniger, was ihr übrig habt.
Auch Handys. Wir haben ja neue Handys gekauft, jetzt in Serbien, damit wir ja auch weitergehen können. Die haben uns die Handys genommen, weggenommen. Und am 4. Tag haben die uns halt gefragt, beziehungsweise uns gesagt, dass wir entweder wir stellen den Antrag, Asylantrag in Österreich und da bleiben, oder die schicken uns nach Ungarn zurück. Und dann habe ich halt gesagt, ich will aber nicht hier bleiben und ich will nicht nach Ungarn zurück, ich will einfach nur weiter. Und dann sagten die, nee, wir schicken euch morgen wieder nach Ungarn zurück. Und dann am fünften Tag um 6 Uhr morgens sind wir halt dann halt aufgestanden und die haben uns 6 Stunden wieder nach Ungarn zurückgebracht und da die Polizei abgegeben oder beziehungsweise geliefert.
Krass, also den Sonnenweg auf euch genommen. Nur um dann, ja, nö, machen wir hier nicht, ihr sollt wieder zurück.
Ja.
Und wie war das dann in Ungarn? Also hattet ihr dann irgendwelche Probleme? Weil da musstet ihr ja dann erstmal zur Polizei. Ja. Da war ja das, was ihr...
Was heißt mussten? Die haben auf uns gewartet. Also ja, das, was wir sind da ausgestiegen, so wir haben die Polizei da gefunden. Wir wurden da auch ins Gefängnis gebracht. Und dann kam so ein Typ, der echt ohne Spaß mehr als, glaube ich, 2,10 Meter groß und so breit. Und dann sagt er uns, ihr solltet Fingerabdruck abgeben und hier Asylantrag stellen. Und dann habe ich gesagt, ich werde nicht nur 10 Fingerabdrücke abgeben, ich werde 20 abgeben. Ich war 5 Tage im Gefängnis, ich will nur hier raus. Da war 12 Uhr mittags und dann haben die uns gesagt, wenn ihr jetzt den Asylantrag stellt, dann seid ihr um 20 Uhr raus. Und das waren wir wirklich.
Echt? Also da wurdet ihr dann nicht belogen, sondern ihr durftet dann wirklich raus?
Ja.
Und da war doch nicht
aber
das,
wir haben den Asylantrag und Fingerabdruck in Ungarn abgegeben, ne? Das mussten wir. Ja. Sonst wären wir ja nicht rausgegangen.
Mhm. Und wie ging es dann von Ungarn weiter?
Von da aus sind wir dann halt mit dem ICE nach Deutschland gefahren. Wir sind in München angekommen.
Okay, wie kommt man denn an? Also so nach so einer furchtbaren und langen Reise. Also dann hat man es endlich geschafft. Erstens, was macht man denn dann? Also man ist ja dann einfach am Münchner Hauptbahnhof und dann steht man da. Und wo geht's dann weiter? Und was war dein erster Gedanke, als du dann endlich in Deutschland angekommen warst?
Ach, das war so ein tolles Gefühl. Du kannst dir echt nicht vorstellen. Also das Erste, was wir gemacht haben, sind wir dann halt zu Kiosk. Und wir haben so eine SIM-Karte geholt. Haben wir erstmal meine Mutter angerufen und gesagt, hey, wir sind angekommen. Und das Schlimmste war, dass wir 5 Tage im Gefängnis geblieben sind, ohne dass meine Mutter Bescheid weiß. Ich habe ihr nur 2 Wörter geschrieben, wir sind in Österreich, der Typ hat uns verarscht, wir sind in Österreich und die Polizei ist jetzt da. Und dann haben die unsere Handys weggenommen und 5 Tage hat meine Mutter auch nichts von uns gewusst. Nichts. Sie hat gedacht, dass wir gestorben sind. Mhm. Wirklich. Und dann bin ich zu 2 Polizisten gegangen, die am Hauptbahnhof waren. Und dann sage ich zu einem... hey, wir sind gerade aus Syrien gekommen, wir sind Flüchtlinge. Und dann sagt der Polizist, ja und? Und dann habe ich gesagt, ja wir und? Also in allen anderen Ländern haben die Polizei uns direkt mitgenommen. Hier in Deutschland sagt der Polizei zu mir, ja und? Da ist die Polizeiwache, geht ihr dahin? Und dann sind wir wirklich dahin gegangen, dann haben die für uns ein Ticket gekauft nach Dortmund. Ich weiß nicht, ob das gekauft ist oder ob die einfach so ein Ticket bekommen, weiß ehrlich gesagt nicht. Und dann haben die uns nach Dortmund geschickt. Da ist ja die Zentrale für Flüchtlinge.
Dann warst du erstmal ja zum Glück in Deutschland angekommen.
Ja.
Wie lange wart ihr insgesamt unterwegs?
4 Wochen. Krass. Genau 4 Wochen.
Und dann auch einen riesengroßen Teil ja auch zu Fuß. Also ich weiß ja nicht, ob du jetzt auch vorher in Syrien zu Hause sehr sportlich warst oder sowas, aber das sind ja nochmal Ausmaße, durch ganze Länder zu laufen. Ja, die kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wie ging es dir danach? Wie hat dein Körper das mitgemacht?
Auf dem Weg habe ich ehrlich gesagt nichts gemerkt. Ich war auch nicht müde, wirklich. Ich wollte nur ankommen, auch wenn ich total müde aussah, auch ohne Essen, ohne Trinken manchmal. Aber das habe ich erst hier gemerkt, aber auch nicht in den ersten ein paar Tagen, wo wir auch die ganze Zeit nur hin und her transportiert waren. Also ne, in Dortmund haben die uns nach Düsseldorf geschickt und in Düsseldorf waren wir halt 18 Tage in einem Flüchtlingsheim. Und da habe ich es halt echt gemerkt, dass ich irgendwie tot bin.
Ja, wenn man dann erstmal diese ganze Anspannung von dem Weg und diese ganze Angst erstmal dann loslässt, das dauert ja auch ein bisschen, bis man dann wirklich runterkommt.
Ja, wenn jetzt meine Freundin sagt, lass uns spazieren gehen oder so, und dann sage ich, hey Leute, ich bin 4 Wochen gelaufen, ich bin genug gelaufen, ich habe jetzt keinen Bock auf Laufen und ich hasse wirklich Laufen, also.
Ja, das kann ich verstehen, dass man dann nach so einer Reise da auch keinen Bock mehr drauf
nicht,
hat.
Für mich auch mehr, also mit Wasser bin ich ja sowieso raus.
Aber warst du auch schon vorher, ne? Du hast ja gesagt, du hattest eh schon Angst vor dem Meer.
Genau.
Was war da der Grund für?
Mein Onkel, also der Bruder von meiner Mutter, ist im Meer gestorben und wir haben ihn auch nicht gefunden. Also,
auch bei einem Fluchtversuch, oder?
Das war in Syrien.
Ach so.
Er war einfach nur schwimmen im Meer und dann ist er verschwunden.
Oh, furchtbar. Mhm. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ich finde das Meer so gruselig.
Ja,
also
ich
es
auch.
Ist schön zum Angucken, aber
und
wenn
stell
ich,
dir vor, dass in 3 Uhr nachts, wo richtig dunkel ist, also ich habe da wirklich nur Augen gesehen im Meer.
War wahrscheinlich auch besser, dass du dann halt auch ohnmächtig geworden bist, dass du das nicht alles erlebt hast. Ich kriege auch Gänsehaut bei dem Gedanken, ist ganz furchtbar.
Ja. Ich war wirklich nur ohnmächtig. Ich bin die letzten 30 Minuten aufgestanden, wo ein bisschen heller geworden ist. Und ich dann halt gesehen habe, dass wir gleich am Strand sind, dann bin ich da echt wach geworden. Und dann hatte ich auch keine Angst mehr. Und ich habe auch sogar nicht gewartet, bis das Boot stoppt und dass wir auch starten. Ich bin auch vorher ausgestiegen und dann bin ich gerannt, weil ich da nicht mehr im Meer bleiben wollte.
Mhm. Dann wart ihr in Düsseldorf in der Flüchtlingsunterkunft. Du bist aber ja irgendwie letztendlich nach Wuppertal gekommen. Wie war da der Ablauf?
Genau, in Düsseldorf waren wir ja beim Flüchtlingsamt oder beziehungsweise Bundesmigration und Flüchtlinge. Wir sollten dann so ein Interview machen. Die haben uns befragt, warum wir nach Deutschland gekommen sind, wie, wann wir losgefahren. Genau, und da haben die uns halt verteilt. Wir wurden nach Wuppertal geschickt. Und hier in Wuppertal war ich in einem Flüchtlingsheim in Wöchlinghausen-Markt. Ich weiß nicht, ob du das
auch
kennst.
Auch nicht der schönste Teil von Wuppertal. Nee, ich komme auch aus Wuppertal.
Es ist wirklich überhaupt nicht. Also als ich da ankam, habe ich gesagt, ach du Scheiße, ist das wirklich Deutschland? Ist das wirklich so ein Ort, ist es in Deutschland? Und ich war da auch wirklich nur 3 Tage und dann bin ich zu meiner Sachbearbeitung bei der Ausländerbehörde oder beim Sozialamt. Da habe ich gesagt, schicken Sie mich lieber nach Syrien zurück und ich bleibe in dem Heim keine Minute.
War das in dem Heim so furchtbar? Was ist denn da passiert?
Also das war erstmal, die Wohnung ist zu klein. Wir waren zu 8, mein Vater, ich und noch ein Typ aus Syrien in einem Zimmer. Und
in
dann,
einem Zimmer, alle zusammen?
Ja, alle 3.
Und wie groß war das Zimmer?
Oh, ja, so wie hier. Weiß nicht.
Also wie das Studio hier sind so knapp, ich sag mal 20 Quadratmeter.
Ja, so ungefähr.
Krass.
Mit 3 Betten und ein Schrank.
Mhm.
Kein Fernsehen, nichts. Und dann hat sie mich gefragt, warum. Dann habe ich ihr erzählt, dass die Wohnung furchtbar ist. Ich habe an einem Tag sauber gemacht, am nächsten Tag war die Wohnung schon wieder so furchtbar. Badezimmer, Küche, ich konnte nichts kochen. Ich konnte auch 3 Tage wirklich nicht auf Toilette, dass ich am 4. Tag zum Arzt gehen musste. Und der Arzt hat mir gesagt, sind Sie wahnsinnig, Sie müssen auf Klo. Ja, und dann dann hat sie mir gesagt, wenn das so schlimm oder furchtbar ist, dann dürfen Sie eine Wohnung suchen. Dann habe ich gesagt, wie sollte ich denn jetzt auch noch eine Wohnung suchen? Ich kann weder die Sprache, ich kann auch niemanden, der mir helfen kann. Und dann hat sie für uns auch wirklich eine Wohnung gefunden und sind wir auch 2 oder 3 Tage später eingezogen.
Du und dein Vater dann alleine?
Genau.
Und da seid ihr jetzt immer noch, oder?
Nee, ich bin 2017 von meinem Vater ausgezogen. Ich wohne mittlerweile alleine.
Mhm.
Genau.
Okay, also das war jetzt erstmal dein gesamter Weg. Als du angekommen bist, fängt ja erstmal bei Null an. Also du hast gerade schon ein bisschen beschrieben, dass du auch wirklich um Hilfe bitten musstest und gesagt hast, ja, ich kenne hier niemanden, ich kann die Sprache nicht, dass du da, dass dir da ein bisschen unter die Arme gegriffen wurde. Hast du dir das komplett selber beigebracht oder hast du da Hilfe bekommen? Oder?
Ja, also am Anfang an habe ich mir selber beigebracht. Ich durfte ja die ersten 7, 8 Monate nicht zur Schule gehen oder Sprachkurse machen, weil ich ja nicht anerkannt in Deutschland war. Und deswegen habe ich mit YouTubes Video halt angefangen. Und ich habe wirklich jeden Tag, also so 7, 8 Stunden gelernt. Und bei mir in der Wohnung im Schlafzimmer war so eine komplette Wand, wo ich jeden Tag ein Wort darauf geklebt habe und ich habe die Wörter jeden Tag abends und morgens wiederholt.
Ist es denn schwierig, Deutsch zu lernen?
Ich finde Deutsch einfacher als Englisch.
Echt?
Mhm.
Krass, also ich meine, ich Deutsch als Muttersprache, aber Englisch spreche ich auch, das habe ich auch in der Schule gelernt, aber ich habe mir Deutsch immer schwieriger vorgestellt durch die ganzen Fälle.
Ist auch, Deutsch ist wirklich eine schwierige Sprache. Also ich kenne auch Leute, die wirklich genauso viel gelernt haben und genauso sehr viel gelernt haben wie ich, aber die haben halt nicht den guten Kontakt zu den Deutschen, sondern die sind immer Araber untereinander und die reden auch nur Arabisch. Deswegen können die bis heute noch nicht so gut Deutsch sprechen. Der Vorteil bei mir, ich habe direkt Leute kennengelernt und damit habe ich dann halt angefangen, auch wirklich Deutsch, nur Deutsch zu sprechen. Wenn ich irgendwas nicht verstanden habe und die auf Englisch erklären wollten, dann habe ich gesagt, nee, erklärt bitte auf Deutsch. Ich will die Sache auf Deutsch verstehen und nicht auf Englisch.
Wie hast du es denn geschafft, so schnell Freunde zu finden? Weil das stelle ich mir schwierig vor, wenn man in ein komplett fremdes Land kommt, die Sprache nur halb spricht.
Mhm.
Und dann natürlich Menschen zu treffen, die halt auch die gleiche Sprache sprechen, ist ja noch mal ein bisschen einfacher, weil man hat ja auch eine Gemeinsamkeit, vor allem wenn die auch nicht so gut Deutsch sprechen, dass man darüber schon mal reden kann. Aber wie hast du dich denn hier so schnell eingefunden?
Als schwuler Mann hatte ich dann halt den Vorteil, dass ich die ganze Schwulen-App runtergeladen, wo man Leute kennenlernt. Und da habe ich halt ganz viele Leute kennengelernt. Und jeder, der es erfahren hat, dass ich aus Syrien komme und dass ich erst seit 2 Jahren in Deutschland bin, waren die alle neugierig und dann wollten die alle wissen, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Und so ging es halt weiter.
Hast du denn jemals irgendwie Rassismus erfahren? Weil man, es ist ja seit eben 2015 war ja auch diese große Flüchtlingswelle, die ja hier in Deutschland auch bekannt war und richtig groß in den Medien war. Und leider ist ja auch oft, hier die Syrer und ja, hier, die wollen ja hier nur schön chillen und wollen nichts machen und wollen nicht arbeiten. Und dann kommst du hier hin und du bist ja jetzt auch Azubi bei Aldi. Du hast ja auch deine Schulabschlüsse nachgemacht. Du hast ja wirklich dich da reingehangen, um dir hier ein eigenes Leben aufzubauen. Hast du sowas auch mal selber erfahren müssen?
Also nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob in den ersten 2 Jahren vielleicht, wo ich nicht so gut Deutsch kannte, ob jemand zu mir was gesagt hat. Aber ich habe sowas echt noch nie erlebt. Also,
das freut mich.
Ja.
Das Problem ist ja auch, dass viele schon mal negative Erfahrungen gemacht haben. Ob es
im Bus war, wo ich mitbekommen habe, dass einer gesagt hat, er möchte sein Ticket nicht bezahlen, weil er ja eingeladen ist von Angela Merkel.
Hä?
Oder sowas.
Das verstehe ich nicht. Also ich habe sowas noch nie erlebt und ich bin ein Mensch wirklich, der sich sehr, sehr gerne an die Regeln hält. Also wenn die Ampel rot ist, dann ist die halt rot. Dann bleibe ich auch stehen, egal wie scheiß das Wetter ist. Jetzt wegen Corona, wegen Quarantäne, Maske muss ich auch die ganze Zeit tragen auf der Arbeit. Und ich reg mich so sehr auf, wenn ich im Bus bin oder in der Bahn bin, wo jemand seine Maske nur über den Mund trägt.
Und die Nase hängt raus.
Und die Nase hängt raus. Das finde ich echt furchtbar. Wie kann man nur so unverantwortlich sein? Also nee, aber bis heute habe ich noch keine Regel gebrochen. Wirklich. Und darauf kann ich echt stolz sein.
Ja, und vor allem, wenn dann halt eben so eine Person, also viele Leute, wenn die halt eben einen einzigen Kontakt mit einem Flüchtling hatten, der negativ war, dann verallgemeinern die so. Dann sagen die, ja, die sind ja alle gleich und immer die und die und die. Und es gibt ja ein paar Leute, die sind halt einfach anders drauf. Die haben halt einfach dann keinen Bock, eben sich, was heißt anzupassen, aber auch zu integrieren, die Sprache zu lernen. Und es ist halt eben traurig, dass sie dann so ein komplettes schlechtes Bild auf alle werfen. Vor allem halt auch so Leute wie dich, die sich hier wirklich ein Leben aufbauen wollen.
Ja, das ist echt traurig. Das ist echt traurig.
Ärgert dich das oder regt dich das auf?
Das ärgert mich schon, weil die ja auch ein schlechtes Vorbild von uns haben. Ja, was ich sagen will, dass sie das nicht als Vorbild nehmen müssen. Es gibt ja auch ganz viele Leute wie ich, kenne ich hier auch schon ein paar, wirklich, die sich auch Mühe geben, um hier einzuleben und auch hier zu bleiben. Ich kenne auch wirklich Leute, die auch ganz oft und ganz viel auch versucht haben, irgendwie die Sprache zu lernen, aber die haben es halt nicht hinbekommen und dann haben die es aufgegeben. Viele sagen es auch, dass die Sprache irgendwie schwer ist, dass die Deutschen sich nicht mit den anderen integrieren. Dann habe ich gesagt, wir müssen uns eigentlich integrieren, weil wir ja in dem Land neu sind und die Sprache lernen kann eigentlich auch jeder, aber man muss halt nur wollen.
Man muss halt eben genug wollen, ja. Ne? Aber dieses Integrationsproblem, das war ja vor allem halt eben vor ein paar Jahren hier so krass, dass dann die einen sagen, ja, ihr müsst euch an uns anpassen, ja, die anderen sagen, genau, nein, ja, ihr an uns. Und das ist ja, ja, eben wirklich eine schwierige
und
Situation.
Vor allem, dass es eine komplett neue Kultur ist. Viele Sachen für die Deutschen sind normal, ne? So homosexuell zum Beispiel, aber für den Araber ist das auch komplett verboten. Mhm. Und das ist ja auch noch ein Problem.
Wie ging das denn dann hier, also wenn ich das denn fragen darf, als du hingekommen bist und hier stört das ja niemanden, also die wenigsten sage ich jetzt mal leider,
genau,
immer noch ein paar, aber die wenigsten, ob du schwul oder lesbisch bist oder transsexuell und es ist ja auch gerade das Schöne hier, wie ging es dir da, hast du dann auch endlich die Möglichkeit gehabt, das auszuleben oder konntest du das auch schon in Syrien?
Nee, in Syrien konnte ich das auf gar keinen Fall, also ich hatte auch 3 Jahre Beziehung mit einem Freund. Es war alles halt nur heimlich, also wir haben uns zwar ab und zu gesehen, aber für die anderen waren wir halt nur beste Freunde, aber so öffentlich konnte ich damit nie leben. Das kann man auch nie.
Weiß deine Mutter denn mittlerweile, dass du schwul bist?
Also ich würde sagen, so offensichtlich war, also ne, weiß sie nicht, aber ich glaube, sie vermutet es. Ich meine, ich bin hier seit 5 Jahren und sie hat mich kein einziges Mal gefragt, ob ich irgendein Mädchen kennengelernt habe oder, ne?
Ja, aber Mütter wissen sowas halt auch einfach. Ja. Die haben halt eben so ein Gespür und die wissen das einfach auch, wenn man es ihnen nicht sagt.
Ja. Sie vermutet es halt, aber sie will halt nur nicht wahrnehmen. Und ich habe mich auch vor zu outen, wenn sie hier nach Deutschland kommt, auch nicht direkt, wenn sie sich hier einlebt und wenn sie sieht, dass ich nicht der einzige Schwule auf der Welt bin, dass es keine Krankheit ist, würde ich mich outen. Zumindest bei ihr.
Ja, eben, wenn vor allem die Familie muss das ja wissen. Ja. Hat dein Vater denn, wie hat der reagiert oder weiß der das?
Nee, zu denen habe ich hier eigentlich nicht so den guten Kontakt. Und der ist mir auch egal, ob er jetzt, es akzeptiert oder nicht. Hauptsache für mich ist meine Mutter.
Das kann ich verstehen. Ja. Aber dass man das halt eben ausleben kann, worauf man Bock hat hier. Ne? Also ich meine, das war ja wahrscheinlich auch eine große, war das eine Überraschung für dich oder wusstest du das schon vorher?
Ich wusste, dass die eigentlich hier einfach nur offen leben. Also niemand greift dich jetzt an und sagt, hey, du passiert, ne? Aber nicht so oft.
Ja.
Aber dass sie so offen sind, dass es nur, also Schwulenclub zum Beispiel gibt oder Christopher Street Day, das war auch für mich eine Überraschung. Als ich das erste Mal auf Christopher Street Day war, habe ich ein Video gemacht, dann wollte ich meine Mutter schicken, weil ich gedacht habe, dass Karneval ist. Und dann fragte mich der Freund, der mit mir wen schickst du das Video? Und dann meine Mutter. Und dann sagt er, weißt du, was das ist? Und dann habe ich gesagt, Karneval oder nicht? Und dann sagt er, na, das ist Christopher Street Day. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das? Und dann sagt er, ein Umzug für Schwulen, Lesben und so weiter. Das ist ein Tag, wo
wo das gefeiert wird, genau. Ja.
Und dann habe ich gesagt, gut, dass du mir gesagt hast.
Ja, aber eben sowas ist halt auch, also ich meine, ich war jetzt noch nie in Syrien, aber es ist wahrscheinlich unvorstellbar, dass dann hier Leute wirklich auf die Straße gehen und das feiern und sagen, ich bin da stolz drauf und es ist auch gut so.
Ja.
Und dass dann auch Leute, die das halt eben nicht teilen, die nicht schwul oder die nicht lesbisch sind, trotzdem sagen, ey, das finde ich mega geil, dass ihr das macht. Das ist ja hier eben, also das ist ja auch das Schöne, dass man das hier dann machen kann.
Nee, das ist bei uns leider nicht so.
Okay, jetzt nochmal dahin zurück, wie du hier angekommen bist und wie du dich auch integriert hast. Du hast ja gerade schon erzählt, wie du deine Freunde gefunden hast, wie du die Sprache gelernt hast. Wie sah es denn schulisch aus? Ich habe eben schon mal angesprochen, dass du deine Schulabschlüsse nachgemacht hast. Hattest du keine aus Syrien oder wurden die nicht anerkannt oder wie genau war das?
Ich habe mein Abitur in Syrien gemacht, ich habe meine Ausbildung als Hotelfachmann abgeschlossen. Aber die Ausbildung würde ich hier anerkannt in Deutschland und ich dürfte auch direkt anfangen zu arbeiten, aber ich wollte es halt nicht, weil es ist ja bei uns ist komplett anders. Du machst die Ausbildung 3 Jahre lang, du gehst nur zur Schule jeden Tag und dann gehst du erst arbeiten. Hier in Deutschland, man macht ja seine Ausbildung und geht aber auch gleichzeitig zur Schule. Mhm. Und ich wollte halt nicht anfangen als Hotelfachmann oder Hotelkaufmann, und wo ich da keine Ahnung davon habe. Also ich habe zwar gelernt, aber ich glaube, ich habe nichts mehr im Kopf. Mein Abitur wurde leider nicht anerkannt und deswegen musste ich dann erstmal meinen Hauptschulabschluss und meinen Realschulabschluss nachholen. Damit
mit 22, du warst ja 22, als du angekommen bist, ne?
Ich glaube mit 24.
Ach so, also
ich
noch mal
älter. Ich bin 22 angekommen, war ich genau. Mhm. Aber es hat 2 Jahre gedauert, bis ich die Aufenthaltserlaubnis bekommen habe, bis ich Deutschkurse gemacht habe. Ich habe ja 1,5 Jahre Sprachkurse besucht.
Ja, man kann ja nicht eben zur Schule gehen und einen Abschluss machen, wenn man die Sprache nicht versteht.
Genau, ja. Und dann habe ich dann halt mit meinem Hauptschulabschluss und meinem Realschulabschluss nachholen.
Wie war das für dich? Fandst du das scheiße? Fandst du das gut?
Am Anfang an habe ich mich echt sehr aufgeregt, dass ich mit 24 erst in die Schule gehe mit Leuten, die, keine Ahnung, 14, 16 sind. Also ich meine, ich bin jetzt auch in der Berufsschule und ich bin echt in der Klasse der Älteste.
Das ist aber schon, es hat dir ja jetzt im Nachhinein viel gebracht, denke ich mal. Ne?
Ja.
Also du hast ja gesagt, du hast ein Abitur gemacht und das Abitur ist ja eigentlich nochmal ein Schritt über dem Realschulabschluss. Ja. Konntest du denn eigentlich dann schon alles, als du hier warst, oder hast du wirklich noch ganz viele neue Sachen gelernt? Wie ist das denn dann zu vergleichen, Abitur in Syrien und ein Realschulabschluss hier?
Nee, ich konnte nicht alles. Ich habe auch ganz viele neue Sachen gelernt.
Mhm. Also war das ja dann mal ein guter Startpunkt. Ne?
Und ich glaube, genau deswegen würden die Zeugnisse von Syrien in Deutschland nicht anerkannt, weil ja bei uns ist ein komplett anderes System als hier in Deutschland.
Aber deine Ausbildung gefällt dir jetzt?
Ich bin zufrieden, super.
Das freut mich.
Genau, ja. Ich wollte eigentlich unbedingt als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt arbeiten, weil ich ja 3 Monate ehrenamtlich als Dolmetscher gearbeitet habe, Arabisch-Deutsch. Mhm. Und dann wollte ich unbedingt die Ausbildung bei der Stadt Wuppertal machen, aber ich habe leider nur eine Absage bekommen. All die waren die einzigen, die mich wirklich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen haben.
Das ist aber auch blöd, dass du nicht mal zum Vorstellungsgespräch gekommen bist. Ne? Dass man,
ich habe mich in Wuppertal beworben, in Düsseldorf, in Köln, in Dortmund, in Essen, wirklich überall beim Amt. Aber ich habe leider keine einzige Zusage bekommen. Also auch nicht mal einen Termin zum Vorstellungsgespräch.
Krass.
Obwohl ich mich auch früh genug beworben habe. Ich habe meine Bewerbung auch super schön geschrieben, nicht allein. Also ich habe die zwar alleine geschrieben und danach haben meine Freunde korrigiert, falls ich da Fehler gemacht habe. Die haben mir auch gesagt, was besser ist, was schlecht ist.
Was wäre denn aus dir geworden, wenn du in Damaskus geblieben wärst? Hättest du dann da dir eine Familie aufgebaut? Was für einen Job hättest du dir vielleicht auch gesucht? Wie würde dein Leben jetzt aussehen, wenn du nicht diesen Weg auf dich genommen hättest?
Kannst dir leider nicht sagen. Also ich habe die Ausbildung da abgeschlossen und ein Jahr gearbeitet im Restaurant als Kellner. Aber ob ich da Familie gegründet hätte, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also wäre es jetzt gar keine Alternative gewesen, da zu bleiben?
Ja.
War denn Deutschland eigentlich von Anfang an dein Ziel oder war das eher so auf dem Weg?
Nee, Deutschland war von Anfang an mein Ziel. Ich kenne hier niemanden. Ich habe auch keine Familie. Also jetzt Tanten oder so, die sind alle in Schweden und ich wollte nicht nach Schweden, damit ich eben mein Leben ausleben kann, ne, so wie ich will und nicht verstecken soll. Aber mein Vater wollte es hier nicht und dann habe ich ihm gesagt, als wir angekommen sind, du kannst gerne weiter, wenn du willst, ich bleib aber hier.
Ja, war ja auch eine gute Entscheidung, ne? Wie lange hat es denn gedauert, bis du darüber sprechen konntest, was dir auf der Flucht halt auch passiert ist? Oder war das überhaupt gar kein Problem? Ach, hast du das schnell
für
verarbeitet?
Für mich war überhaupt kein Problem. Also ich habe vielleicht am Anfang an immer geheult, während ich es erzählt habe. Aber mittlerweile, weil ich die Geschichte so oft erzählt habe, ist...
Hast du denn, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ich habe auch eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter, so wie du. Hast du jemals ein schlechtes Gewissen, dass du jetzt hier bist und dein Leben neu aufbauen kannst und dich komplett ausleben kannst, während sie noch in Syrien ist?
Ja, also... Ich finde es halt traurig, wenn ich hier jetzt zum Beispiel mit meinen Freunden letzten Monat in Europapark waren, dass ich da irgendwie Spaß habe und alles habe, was ich will und die da einfach nichts machen können. Vor allem jetzt meine kleine Schwester auch mit 17, die jetzt mittlerweile auch ein Kopftuch tragen musste, weil sie in der Schule nicht beliebt ist, weil die kein Kopftuch trägt. Aber
sie will keins tragen. Also ist deine Familie auch nicht so ganz einverstanden mit den... Ich sage jetzt mal Regeln und Vorschriften und auch Glaubenssachen, die halt im...
Also meine Mutter hat ja bis 2011 kein Kopftuch getragen. Sie hat ab 2011, als der Krieg angefangen hat wegen IS, weil sie Angst hatte, ein Kopftuch getragen. Auch meine große Schwester. Meine kleine Schwester wollte ein Kopftuch tragen, auch wenn sie innerlich es nicht wollte. Aber weil sie halt total unbeliebt in der Schule ist, die haben sich immer geschämt, wenn sie mit ihr unterwegs ist. Alle haben ein Kopftuch getragen und sie nicht. Und wir haben auch, meine Mutter hat es versucht, immer wieder mit der Schule zu reden. Es hat aber leider nicht geklappt. Und die einzige Lösung war, dass sie Kopftuch trägt. Mittlerweile nicht mehr, weil die Schule gewechselt hat. Ich finde es echt schon traurig.
Ja, eben, vor allem, wenn man das halt selber nicht fühlt, sag ich mal. Wenn man jetzt eine Frau ein Kopftuch tragen möchte, weil sie da komplett hintersteht, dann soll sie das machen. Dann soll sie, wenn sie das machen möchte und sich damit halt auch ausleben möchte. Aber wenn man das halt so aufgezwungen bekommt, obwohl man das eigentlich gar nicht
ist. Sie hat am Anfang an so getan, als wäre sie super glücklich und super zufrieden damit. Aber ich wusste, dass sie innerlich das nicht möchte. Und das war für mich, für meine Mutter auch genauso. Meine Mutter wollte auch nicht, dass sie Kopftuch trägt, auch so jung vor allem. Ne? Also jetzt 17 Jahre alt, was hat sie denn noch von ihrem Leben gesehen? Noch nichts. Mhm. Ich habe noch nichts. Also was heißt noch nichts?
Also, du hast schon ordentlich was erlebt, aber halt nicht, ich sage es mal so standardmäßig, wie wenn ich jetzt halt erzähle, was ich alles erlebt
habe. Mein Leben hat es wirklich mit 22, 23 angefangen, als ich Deutschland angekommen bin. Vorher war ich halt... Ich war immer Schule, Arbeit, zu Hause. Ich hatte auch keine Freundin in Syrien.
Ja, vor allem, wenn du halt dann auch nicht wirklich du selbst sein konntest mit,
ich war
dass
halt
du deinen
unbeliebt.
Freund verheimlichen
musstest.
Ich war
überall unbeliebt, auch in der Familie. Tanten, Cousinen, Cousins, ich war überall unbeliebt.
Ja, das zieht sich dann ja auch durch. Vor allem, wenn man eben selber sich halb verstecken muss, ist man unglücklich. Das trägt man dann auch nach außen. Dann sagen andere, ja, hier, der ist komisch. Einfach nur, weil man sich selber auch unwohl fühlt, denke ich mal. Wenn man halt nicht so sein kann,
war
wie man
ja
sein möchte.
War ja auch echt hart. Also, ich hatte auch ganz viele Probleme auf der Straße, wenn ich da rumlaufe. Dann haben die mich alle angemacht. Ja, aber ich habe es geschafft.
Und hinter dir gelassen. Ja. du bist ja, so wie ich das jetzt rausgehört habe, sehr, sehr gerne in Deutschland.
Das bin ich.
Das freut mich. Was vermisst du denn am meisten aus Syrien? Was gibt's?
Ach, das Essen.
Das Essen?
Ja, also ich kann auch wirklich super kochen. Das kann ich wirklich. Ja, aber nicht so wie meine Mutter halt. Ich vermisse echt das Essen von meiner Mutter.
Das kann ich nachvollziehen. Meine Oma ist vor ein paar Jahren gestorben und natürlich vermisse ich auch meine Oma, aber die konnte so gut kochen. Ja, das kann halt keiner aus der Familie.
Das kann ich wirklich. Also,
aber und deutsches Essen, was magst du da am liebsten?
So Kartoffelsalat mag ich. Ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber
ich glaube schon.
Ne? Ja, Käsekuchen mag ich. Das liebe ich. Also Käsekuchen ist echt mega.
Ich habe noch eine ganz andere Frage. Wir sind ja hier beim Radio. Was für Musik hörst du gerne? Auch deutsche Musik?
Helene Fischer.
Echt?
Ja, die mag ich.
Also so richtig krass typisch deutsch.
Ja, deutsches Rap oder sowas. Nee, eher nicht. Aber Popmusik mag ich. Lady Gaga ist mein Vorbild.
Das habe ich auf Instagram ein bisschen gesehen. Also wie du dich schminken kannst, krass. Aber richtig neidisch, weil ich kann das nicht so gut. Und welches Lied von Helene Fischer ist dein Lieblingslied?
Achterbahn. Es ist echt, ich liebe die Frau.
Aber es ist ja auch ein krasser Kontrast, ne? Arabische Musik und dann Helene Fischer. Ist es das auch ein Grund, warum du die so magst? Weil es halt wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht ist?
Ich bin, wie meine Freunde sagten, gut integriert. Also ich mag halt die Frau, wirklich. Sie hat auch tolle Lieder. Also jetzt Achterbahn oder Atemlos oder ganz viele. Also ich mag die echt.
Also die Musik ist nicht so ganz meins, aber die hat eine krasse Stimme, finde ich, die Helene Fischer.
Ja. Und die sieht auch super hübsch aus.
Das stimmt.
Wirklich wie, also die ist, glaube ich, nicht die jüngste, aber für ihr Alter sieht echt mega aus.
Das stimmt. Das wäre eigentlich auch alles von meiner Seite. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nö.
Okay, dann ja, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Also das ist echt super nett.